So, am Telefon habe ich jetzt hier beim Wedemarcast Bettina Reimann. Sie ist Journalistin und Autorin, hat ein Buch schon raus, nämlich den Allerwolf. Da weiß ich jetzt allerdings gar nicht, aus welchem Jahr das ist. Du kannst es mir gerne sagen.
Das ist 2022.
2022.
Also der wird jetzt ein Jahr alt.
Der wird jetzt ein Jahr alt. Ja, ist ja noch, oh Mann, das ist ja fast noch frisch eigentlich. Und jetzt kommt das nächste Buch raus. Ich glaube, korrigiere mich, am 12. Juli.
Am 12. Juli.
Genau.
Der zweite Krimi, genau.
Genau, da der, ja, wenn ich jetzt gut vorbereitet gewesen wäre, wie heißt das Ding?
Ja, das heißt Spargelgeheimnis.
Genau, Spargelgeheimnis im Allerteil. Tausendmal gelesen und trotzdem verzockt. Genau, ja. So, genau. Ja, schön, dass du hier am Telefon bist. Vielleicht fangen wir einfach erstmal von vorne an und gehen mal so ein bisschen deinen Lebenslauf mal durch.
Gerne.
Ja, erzähl doch einfach mal.
Ja, also ich bin ja Ur-Wedemarkerin und wirklich Ur-Wedemarkerin. Meine Vorfahren sind schon seit 1300 hier. Ich sage immer, es ist genetisch bedingt, dass ich hier nicht weggekommen bin. Ich bin durch meine Gene an die Scholle gebunden. Das stört mich aber auch nicht, weil ich lebe gerne in der Wedemark.
Ja.
Bin hier zur Schule gegangen, aufs Gymnasium, habe dann in Hannover Wirtschaftswissenschaften studiert. Sehr langweilig, aber man kann in allen möglichen Disziplinen was damit anfangen. Das bin ich allerdings ganz untypisch dafür, Regionaljournalistin geworden. Das bin ich jetzt schon ziemlich lange.
Und schreibst du für die HAZ oder? Schreibst du für die HAZ?
Also ich habe am Anfang ein Wochenblatt in Langenhagen für Matzak gemacht, dann hatte ich 18 Jahre eine Eisenzeitung in Langenhagen und jetzt seit 2015 mache ich Magazine für HAZ und NP rund um Hannover.
Ah ja, ja und du hast auch ein, mal kurz den Schlenker darüber, du hattest ja, da hast du ja auch deine ganze Fanbase mit inkludiert, auf Facebook, Instagram, alles mögliche, ne, du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich raus will, das Buch über die 70er, 80er.
Ja, das kommt dieses Jahr im November, das ist dann Oktober, das ist dann mein drittes Buch.
Ja.
Und das kam zu mir, ja, also irgendwie völlig überraschend. Da denkt man ist seit 30 Jahren und bin doch gar nicht so unerfolgreiche Journalistin. Aber nie kommt irgendwie ein Buchangebot. Aber kaum hast du ein Krimi raus in einem anerkannten Verlag, kommt ein anderer Verlag und sagt, hallo, wir suchen dich für ein Buch über Kindheit und Jugend in Hannover in den 70er, 80er Jahren.
Genau.
Da das genau mein Thema war, habe ich quasi sofort zugegriffen.
Ja.
Aber also noch 2 Tage gewartet mit der Zusage, um mich zu gierig zu wirken. Und habe das dann mit Riesenfreude geschrieben. Und 2 der Zeitzeuginnen, weil das beruht auf den Aussagen von Leuten, wie sie die 70er und 80er erlebt haben. Ne?
Ja.
Und 2 davon, 2 Mädels sind auch aus der Wedemark, die da berichtet haben.
Ja, Wahnsinn.
Das Buch hat einen halben Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Ja.
Ja.
Ja, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ach genau, da sind auch eine Menge Fotos dabei, glaube ich, ne? Du hast auch da auf Instagram...
Da haben wir auch Bilder gesammelt, das Tolle war. Ich musste das in der Phase schreiben, da ging es mir psychisch nicht so gut. Also ich muss sagen, ich habe gerade einen ziemlichen Burnout hinter mir. Mhm. Ich sage das auch offen. Ich finde, man sollte da auch drüber reden dürfen.
Ja, finde ich gut.
Und in der Phase habe ich noch befürchtet, kriege ich dieses Buch überhaupt fertig.
Mhm.
Und dann habe ich mal eine Anfrage in eine Facebook-Gruppe gestellt, in eine große Hannoversche.
Ja.
Zum Thema 70er, 80er Jahre.
Ja.
Ja, und dann ging es los. Und im Endeffekt ist dieses Hannover-Buch auch eine richtig interessante Art entstanden, nämlich in Zusammenarbeit mit 2 riesigen hannoverschen Facebook-Gruppen.
Ja.
Und das war eine sehr unheimlich spannende Art, die Zeitzeugen zu kriegen, die Aussagen zu kriegen, was in den 70er, 80ern das Wichtigste war für die Leute. Und dabei habe ich natürlich spannende Leute kennengelernt, bisher fast ausschließlich am Telefon. Und bis auf die beiden Wedemarker-Mädels.
Ja.
Lerne ich die persönlich dann tatsächlich erst kennen, wenn wir am 3. November in Hannover bei Leuenhagen Paris bei der Buchhandlung das Buch vorstellen. Dann lerne ich meine Zeitzeugen endlich persönlich kennen.
Ja, Wahnsinn.
Mit denen ich so oft telefoniert habe und natürlich das jetzt alles auch auf meine Facebook-Freunde.
Ja.
Die kannte ich vorher nicht. Das waren mir völlig Unbekannte. Aha. Und ich habe aus den Leuten, die sich gemeldet haben, mit Aussagen der 70er, 80er, mir dann eben welche rausgepickt und weiter befragt, wo ich dachte, das könnte was sein mit Zeitzeugen. Es sollten ja aus unterschiedlichen Kindheitsbedingungen, aus unterschiedlichen Stadtteilen, gleich viele Jungs, gleich viele Mädels. Ne?
Ja.
Und Ja, und das hat wunderbar funktioniert. Also spannende Persönlichkeiten habe ich dabei getroffen. Von im Endeffekt vom einfachen Arbeiterkind bis zum Akademikerkind, vom heute Handwerker bis zum Promovierten. Das Buch ist also ja, voller unterschiedlicher Lebensläufe und unterschiedlicher Geschmäcker in den 70er, 80er Jahren natürlich.
Ja,
Ja.
aber das hat ja auch, denke ich, so am meisten Sinn gemacht, weil wie willst du ein Buch schreiben? Ich meine, klar, du kannst dich durch irgendwelche Chroniken oder so, aber dann wird es, glaube ich, auch sehr akademisch, sage ich mal.
Ja.
Ne? Und so hat das natürlich viel mehr Sinn gemacht, einfach auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hey, was war euch wichtig damals, ne?
Genau. Und die Art und Weise, bei Social Media zu suchen, hat sich eben als total richtig herausgestellt, weil ich dadurch wirklich mit völlig Fremden in Kontakt gekommen bin, also auch aus meinem persönlichen Kiez rausgekommen bin. Ich hätte natürlich mir auch alles Leute suchen können, die ich irgendwie kenne. Es ist ja meine Alterskohorte und ich hätte auch genügend Leute zusammengekriegt, die ich persönlich kenne. Ja. Ach nee, ich kenne drei persönlich, einer aus langen Haaren auch noch. Und alle anderen eben nicht. Und sowas für mich als Journalistin ist natürlich auch immer interessant, neue Leute anzutreffen und von denen zu hören, wie es war. Ne? Ja, und das Buch war also, hat mich auch ein bisschen aus dem Burnout gezogen, muss man sagen.
Ja, das ist natürlich super. Magst du mal erzählen, wie alt bist du, oder möchtest du nicht sagen?
Ich bin Jahrgang 64,
Jahrgang
bin schon
64.
alt.
Okay, das heißt, du bist jetzt bald, warte, ich bin zu doof zum Rechnen, 50?
Ich
Ja.
bin 59,
Ne?
59, steile
59, bald
59
60?
Jahre alt.
Ach ja.
Ja.
Ja, aber da war es natürlich klar. Ja, aber da war das genauso deine Teenie-Zeit, sag ich mal, ne? So, dann,
70er Kindheit, 80er Teenie-Zeit und junge Erwachsenenzeit. Also im Endeffekt genau, ich habe diese beiden Jahrzehnte genauso erlebt, wie sie im Buch drinstehen, wo sie nämlich meine Aussagen, die drinstehen, kommt ja die von 10 Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Und ja, ich glaube, dass die allermeisten, die es sich dann kaufen werden, um sich selbst zu erinnern, in irgendwas wiederfinden.
Ja,
Ja,
wann?
ich habe dann noch einen Autor, der ein Kapitel geschrieben hat, der kannte sich bestens in der Disco-Szene der 70er, 80er Jahre aus, Jochen Wegner aus Hannover. Habe ich auch über Facebook getroffen und der hatte dann angeboten, ob er das Kapitel über die Disco schreiben soll. Und das hat er ganz toll gemacht.
Super. Also hast du es nicht
So.
komplett alleine geschrieben, aber eben mit dem einen Autoren noch dabei.
Genau, der hat ein Kapitel hat er beigesteuert und wird auch bei der Lesung dabei sein. Ja.
Wann? Ja, jetzt müssen wir noch mal kurz. Du hast es schon irgendwie zwischenzeitlich gesagt, aber noch mal zum Mitschreiben. Wann wird es vorgestellt? Wann kommt es raus?
Am 3. November wird es vorgestellt bei Leuenhagen und Paris an der Lüstermeile.
Ah ja.
Und ich vermute 17 oder 18 Uhr.
ja.
Aber das ist natürlich jetzt erstmal das zweite Buch. Das erste, was kommt, was sich im Moment gefangen hält, wie ich vermarkte, das ist natürlich erstmal der Krimi. Ne?
Genau.
Weil der hat jetzt ein bisschen Vorrang.
Und hast du da auch eine Live-Lesung oder wie sieht das aus?
Ja, am 13. Juli um 19 Uhr hier in Ilze in der Fahrscheune. Da lese ich auch nicht alleine, sondern mit Andreas Hedding, der den meisten Lesern vom Theaterspiel bekannt ist. Und Andreas ist so mein Lesebuddy, so nennen wir das. Der liest dann eben teilweise männliche Parts, teilweise wechseln wir uns in den Kapiteln aber auch ab. Das macht es spannend, also wenn man auch szenisch lesen kann.
Ja, vielleicht,
Ja.
ja, da habe ich eigentlich Zeit. Also, wenn ich da auch mal das Mikrofon ein bisschen rausstrecken
Da
darf.
kannst du das Mikrofon rausstrecken, natürlich.
Super. Ja,
Ja, gar kein
klasse.
Problem. Was ich gerne noch erwähnen möchte, wer jetzt das Buch schon vorbestellt in einer der beiden Wedemerker Buchhandlungen in Düsseldorf und Mähldorf oder in Ilze bei Toto Lotto Hannelore Seewald, der kann es mit Wunsch-Widmung vorbestellen. Und wenn sobald die Bücher dann da sind, fange ich an, eine Widmung zu schreiben. Man kann da jetzt also eine Mail schicken oder einen Anruf und sagen, ich bestelle es vor. Und ich möchte gerne, dass das und das als Widmung drinsteht. Und diese Widmung mache ich dann umgehend, wenn die Bücher in der Buchhandlung oder eben im Lotto-Shop bei der Hannelore eingetroffen
Ja,
sind.
klasse. Ja, gut. Ja, wie kommt man jetzt von der Lokaljournalistin zur Autorin? Wie war das?
Ja, also ich wollte im Endeffekt schon immer Bücher schreiben.
Okay.
Schon eigentlich seit der Kindheit. Mir hat dann eine Schulfreundin erzählt, woran ich mich gar nicht mehr erinnert habe, dass ich auch schon mal ein Kurzkrimi bei einer Klassenfahrt in der 10. Klasse für den Abschluss vorgeschrieben hatte.
Ja.
An den habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Also ich war schon immer innerlich ein wenig schreibkriminell. Dann hatte ich irgendwann einfach, ich hatte ja dreimal schon zusammen mit dem Andreas Henning Krimi-Festspiele durchgeführt.
Ja.
Zuerst im Rahmen eines EU-Projektes in Langhagen, so live gespielte Krimi-Festspiele und einmal auf einer Wegemarkt.
Ja.
Und da waren immer so 30 Seiten Krimis, die ich dafür schreibe.
Mhm.
Und da wurde natürlich auch gefragt, willst du denn auch mal einen längeren schreiben?
Ja.
Und ich habe immer noch gesagt, ja, aber die Zeit.
Die Zeit,
weil
ja.
ich ja auch so unheimlich viel arbeite an meinem Magazin.
Ja, na klar. Ja.
Und dann habe ich aber irgendwann eine Idee gehabt, in einem Urlaub. Und habe im Urlaub die ersten Zeilen geschrieben. Und das geht bei mir so, dass ich habe im Endeffekt eine Opfergruppe gesehen. Und das ist jetzt betrifft eben den Allerwolf, den ersten Krimi.
Ja.
Und ich wollte dann auch wirklich wissen, was passiert ist.
Ah ja.
Ja. Das heißt, ich habe mir selbst eigentlich diesen Krimi geschrieben, um herauszufinden, was passiert ist bei dieser Sache, die ich mir da so plötzlich im Kopf eingebildet habe.
Also, ja. Moment, kurz zum Verständnis. Also ist die Grundstory sozusagen, basiert die auf einer realen Gegebenheit? Oder wie
nein,
meinst du das?
Nein,
nein.
Es ist alles wirklich in meinem Krankenkrimi.
Okay, aha.
Und wie wir Krimi-Leute denken, das erschreckt einen selber manchmal. Beim zweiten Krimi stand ich tatsächlich mit einer Freundin beim Geocachen vor einem Spargelfeld,
ja.
Und sah plötzlich vor dem inneren Auge einen blutenden Mann zwischen Reihe 3 und 4 im Spargel liegen,
aha.
und eine Frau, die sich über ihm beugt und einen unerklärlichen Satz sagt.
Aha.
Und das habe ich dann der Freundin erzählt und die sagte dann nur, jetzt musst du uns überschreiben, wie es dazu gekommen ist.
Ja,
und so ist ja, durch ein inneres Bild, was ich so gesehen habe.
Ja.
Ja. Ich sage ja, Krimi-Autoren, Hirne funktionieren anscheinend irgendwie anders.
Du hast also, du hast einfach eine sehr, sehr ausgeprägt, warst du immer so fantasiereich, oder?
Ja, ich gehe davon aus, dass ich das schon immer war, weil ich hatte ja auch mit unseren Krimi-Festspielen, die waren immer so mit Fällen, die eigentlich hanebüchen waren, aber eben sehr lustig. Wo auch Leute gesagt haben, mein Gott, wie kommt man auf den Mist? Da hatte ich zum Beispiel eine Frau, eine Bäuerin mit einer unehelichen Tochter,
ja.
Da habe ich den Satz sagen lassen, als sie gefragt wurde, warum sie nicht mit dem Vater zusammengeblieben ist. Da fiel mir der Satz für ein, wieso, der Eber bleibt auch nicht bei den Ferkeln.
No.
Die Leute haben sich schlapp gemacht und so. Ja, man hat halt fantasiert, dann kommt halt plötzlich komische Sätze, komische Szenen im Kopf.
Also,
und irgendwann wollen die dann mal raus. Ja.
Also kann man auch sagen, dass deine Krimis auch mit Humor geschrieben sind?
Also in den Kriminalerfällen, bei den live gespielten, die waren sehr humorvoll.
Mhm, okay.
Hier kommt Humor immer ein bisschen rein, aber es sind doch auch sehr ernsthafte Fälle.
Ja klar, aber was ich jetzt meinte ist, lässt du deine wie sage ich das jetzt? Ist es einfach mehr so eine Ermittlung, sag ich mal, oder lässt du die Charaktere auch so ein bisschen, sag ich mal, dass sie ein bisschen mehr leger sind, sag ich mal?
Die Charaktere sind leger, ermitteln, aber trotzdem sehr ernsthaft.
Ja gut,
also
das muss
ich habe ja. Ich habe ja ein Trio, das ist einmal Flora, die ist Anfang 20 und junge Journalistin.
Ja.
Ihre Mutter, die hat ein Hotel, hat sich mit einem Hotel selbst verwirklicht, war aber mal Psychologin.
Ja.
Und den Großvater, Kriminalhauptkommissar in Ruhestand.
Aha.
Ja. Wir haben also wirklich den, der sich kriminalistisch auskennt. Wir haben eine, die die Psyche untersuchen kann. Und wir haben die übermotivierte junge Journalistin, die den Fall wirklich aufklären will.
Ja, klar, das brauchst du. Ja, das ist ja auch wichtig, sag ich mal. Was ich halt einfach meinte, ist, ich habe die Frage, glaube ich, einfach ein bisschen doof formuliert. Aber ich glaube, du hast sie auch schon beantwortet. Also, dass die halt schon, die sind nicht todernst und ermitteln, sondern die haben auch eine B-Seite sozusagen.
Ja. Also, in den Dialogen kann man durchaus das auch.
Genau, das meinte ich. Also,
gerade auch wenn Enkeltochter und Opa sich in die Flicken kriegen.
Ja.
Der Opa will eigentlich gar nicht mehr ermitteln, der ist im Ruhestand.
Aha.
Ja?
Aha.
Und die Flora kommt dann immer quasi mit Fällen um die Ecke. Oder eben jetzt in Fall 3, den ich auch schon geschrieben habe, den ich jetzt gerade überarbeite. Da ist es halt so, dass plötzlich jemand anruft. Also Flora hatte quasi den Fall schon in die Familie gebracht.
Ja.
Der Opa sagt, ist nichts für uns. Dann ruft aber jemand an, der Angst um sein Leben hat, den er kennt. Und zack, ist Carsten Blume, der Senior der Familie, wieder mit an Bord und muss den Fall klären.
Das hat... Das
Ja,
heißt,
und
ja.
Flora begibt sich übrigens permanent immer in Gefahr, weil Flora ist
Ah.
junge Journalistin, die geht dahin, wo es weh
Ja.
tut. Auch ihr selbst. Ja.
Ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist Flora so ein bisschen der Deckname von Bettina Reimann?
Also, Flora ist so wie ich in jungen Jahren war als Journalistin.
Aha.
Ja. Flora hat natürlich andere Hobbys.
Okay.
Also, Flora hat natürlich ein ganz anderes Leben, als ich
Ja,
heute habe.
ja.
Und auch ein anderes Leben, als ich mit Mitte 20 hatte.
Mhm.
Weil heute sind sie mit 20er Leben halt anders.
Ja,
Und
natürlich, ja.
ja. Und darum ist Flora ein bisschen vom Temperament, wie ich in dem Alter war, aber ihr Leben ist natürlich ein ganz anderes, nämlich das einer heutigen 20erin.
Ja.
Ja, ja und ein wenig Alter Ego steckt in jedem von den dreien bei mir,
Macht ja auch
weil
eigentlich, ja.
der Carsten ist zum Beispiel passionierter Ahnenforscher, das bin ich auch. Ne?
Aha.
Die Mutter, die psychologisiert, das tue ich auch.
Okay.
Und die Mutter geht dann irgendwann begeistert geocachen, weil im Fall 1 kommt halt geocachen vor.
Ja. Ja.
Also ich gebe denen auch meine Hobbys. Ne?
Ja,
Flora liebt Lost Places.
ja.
Ja.
Ich musste vorhin schon ein bisschen grinsen, wo du Geocaching erwähnt hast, weil es gibt, wenn man dich googelt, da kommt man auf eine Seite, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für eine Seite ist, aber da kommt man auf eine Seite und da steht eben ganz, ganz zum Schluss steht da auch, dass du gerne geocachen
Ja,
gehst.
und beim Geocaching finde ich tatsächlich auch die Schauplätze. Ja? Also einmal war ich mit einer Freundin beim Geocachen, da kamen wir an einen Viadukt, einen Eisenbahnviadukt über die Böhme, wo schon lange keine Eisenbahn mehr fährt. Und da war so ein Schild, Betreten verboten. Und wir haben es tatsächlich nicht betreten, weil ich habe Höhenangst, da waren auch keine Gitter und so links
Ach
und rechts.
so,
Ne?
okay.
Aber ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist ein Krimi-Schauplatz. Ja? Und beim Geocachen findet man vieles. Da findet man Material für Zeitungsartikel, da findet man Krimi-Schauplätze,
Machst du dann
da
auch
findet man
Fotos?
Entspannung.
Machst du
Ja?
dann, merkst du dir das dann einfach so, um sozusagen dein eigenes Bild zu kreieren, oder machst du auch nochmal Fotos und guckst dir die später nochmal an?
Ich mache auch
Ah, du
Fotos,
machst auch
ja.
Fotos, okay.
Das muss schon sein, das ist als Journalistin halt eh immer, ne?
Ja.
Alles, was mich interessiert, wird fotografiert, ja.
Ja, ja.
Ne? Bei mir könnte ein Aufkleber hinten auf dem Auto sein, ich presse auch für Fotomotive.
Oh, ja,
Ja,
stimmt,
ja,
du hast. Stimmt, da war ein Post. Oh Gott, mal gucken, ob ich das jetzt noch zusammenkriege. Da hast du tatsächlich irgendwo angehalten um die Sonne. Oh, was war das? Das war
ja.
erst vor kurzem, ne?
Ja, das war ein Regenbogen,
Ein Regen, ja,
der
genau.
durch die landwirtschaftliche Beregnung entstanden ist, der
Genau.
aber so wirkte, als ob er aus einer Wolke direkt auf die Sonne hinter Wolke, Regenbogen aus Erde. Also das war
Ja.
ein irres Bild. Und
Ja.
da habe ich quietschend gebremst, weil ich wusste, ich wusste ja auch, der Beregner zieht sofort weiter. Ja?
Ja.
Und schon ist dieses Bild vorbei. Da hatte ich vielleicht 10, 15 Sekunden und
Ja.
dann war das Bild quasi wieder weg, weil die
Ah.
Beregnungsanlage sich entlädt.
Ja.
Und genau in diesem Moment festzuhalten, war dann eben
Da.
quietschend bremsen. Glücklicherweise auch an der leeren
Ja, ich
Linie.
wollte gerade
Ja.
sagen, da hast du Glück gehabt, dass da kein Verkehr
Ja, so
war.
ist das.
Wie kommst du zu deinen Geschichten, sage ich mal? Sind das einfach mehrere Ideen, die du dann erstmal aufschreibst, oder wie ist dein Arbeitsprozess?
Also ich weiß immer einen Anfang und ein Ende.
Okay.
Und alles dazwischen überrascht mich teilweise selber.
Ah ja,
Es
okay.
gibt Leute, die plotten wirklich ihren Krimi komplett durch. Ja?
Ja.
Wissen dann schon Kapitel 1, 2, 3, 14, 30 und so.
Ja.
Ich nicht.
Okay.
Ich lasse mich teilweise beim Schreiben auch treiben, was auch dazu führt, dass ich sehr viel überarbeite, weil es mir dann doch irgendwie eine Entwicklung nicht gefällt.
Okay.
Ne? Aber nur so mache ich auch Schreiben. Ich muss sehr strukturiert schreiben beruflich. Und dieses sich treiben lassen in dem Fall, selber zu gucken, wie es sich entwickelt,
Ja.
ja, ist in der ersten Version immer eine ganz spannende Arbeit.
Okay.
Aber ich liebe es auch zu überarbeiten, den Krimi
Ja.
zu perfektionieren, teilweise Kapitel nochmal neu zu schreiben. Der Moment, wenn der zum ersten Mal fertig ist, ist toll, weil dann
Ja.
weiß ich, ich habe wieder einen.
Ja.
Aber die Überarbeitung dauert als Arbeitszeit mindestens nochmal genauso lange. Und es ist immer schon gut, wenn ich ihn dann irgendwann abgeben muss. Weil ich habe den ersten Krimi habe ich so oft überarbeitet, dass der zweite dann aber auch schon fertig war in der Zwischenzeit.
Ah, okay.
Und immer hatte ich noch nicht zu einem Verlag geschickt. Weil es hieß ja auch, von Verlagen kriegt man nur Absagen und so. Und dann war der zweite Krimi schon Test gelesen von drei Leuten.
Ja.
Und einer davon hat dann gesagt, sag mal, jetzt hast du drei treue Leser deiner Krimis, aber sollst du nicht mal ein paar mehr werden? Willst du nicht mal wenigstens den ersten irgendwo einreichen? Und das habe ich mich dann getraut, den einzureichen.
Und das
war an zwei Verlage geschickt.
Ja.
Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt höre ich dann sechs Wochen nichts von und dann kommen die ersten Absagen. Und hatte nach drei Tagen eine Zusage.
Oh.
Und am selben Tag kam von dem zweiten Verlag so eine halbe Zusage, die sagt, interessiert uns sehr. Wir hätten gerne nur das komplette Manuskript noch vorher, also nicht nur das Exposé.
Okay.
Und dann habe ich noch überlegt, wem sage ich jetzt den einen? schicke ich den kompletten noch an den zweiten Verlag?
Ja.
Und dann fragte aber die Programmleiterin vom Weiner Verlag schon nach, ob ich denn ihre Zusage gekriegt hätte und ob ich denn jetzt auch Zusage. Wer so spontan bei Krimi will, der kriegt jetzt Zusage.
Okay. Ja, klasse.
So bin ich beim Kleiner Verlag gelandet, der in Süddeutschland ist.
Und der kommt auch hier aus Hannover, ne?
Nee, in Süddeutschland.
Aus Süddeutschland. Achso, aber weil es ja in, und dann schicken die das
die
einfach.
Die machen Regionalkrimis deutschlandweit.
Ach so.
Also und nicht nur deutschlandweit, ja auch Österreich, Schweiz haben sie auch.
Ach, und die sind auch, die machen nur Regionalkrimis.
Ist von denen eine Sparte. Die machen auch noch so Bücher-Lieblingsplätze in verschiedenen Städten.
Ja.
Und haben auch eine historische Linie. Also die haben ein sehr großes Programm. Das ist so einer der mittelgroßen Verlage, würde ich sagen, wo man doch sehr persönlich aufgehoben ist.
Ja.
Die Mitarbeiter den einen dann auch kennen.
Ja.
Also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
Ja, super, ja. Ja, und vor allem, ich habe mich sehr gefreut, beide deine Bücher, ich hatte es ja bei mir auch schon auf Instagram gepostet, sind unter anderem bei Apple Books, da wo ich immer lese. Das kommt auch nicht, also ich kenne eine andere junge Autorin, die war dann exklusiv mehr oder minder bei Kindle. Also das gab es auch als physische Form, das Buch, so ist es nicht, aber außerhalb von Kindle und keine Ahnung, hast du es eigentlich nicht bekommen.
Das ist sehr oft bei Self-Publishern so, die sich dann auch darauf konzentrieren, auf die Plattform Amazon. Also Self-Publishing habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht, weil ich weiß eben, wie kompliziert es ist, das zu vertreiben.
Es war schon ein Verlag, aber ein kleinerer Verlag halt.
Ach so, ja. Nee, also meiner ist tatsächlich schon eine Hausnummer im Bereich Regionalkrimi.
Okay, cool.
Kein ganz kleiner Verlag.
Klasse.
Ja, darum hatte ich zuerst an die geschickt, weil bei denen hatte ich mir keine großen Chancen ausgerechnet. Habe gedacht, ach, das muss ich mit einer neuen, die in der Region Hannover wohnt, im Allerleinetal schreibt. Und wollte mich immer mal so warm schreiben mit Exposés und Verlage anschreiben. Ich habe zwei angeschrieben, die ich für so nicht so wahrscheinlich gehalten habe.
Ja.
Ja, und dass davon dann anderthalb Zusagen innerhalb von wenigen Tagen kam, war eine sehr, sehr positive Überraschung.
Der Wahnsinn.
Ja.
Jetzt hast du vorhin schon zwischen den Zeilen angedeutet, das dritte Buch ist in Arbeit oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, der dritte Krimi ist also eigentlich geschrieben. Der kommt dann jetzt in die Überarbeitung, sobald ich wieder Zeit habe.
Ja.
Die Überarbeitung bedeutet bei mir auch, dass der Krimi dann währenddessen länger wird.
Ja.
Weil meine ersten Versionen sind immer ein wenig kurz.
Okay.
In der Journalistin. Ne?
Ja, ja.
Also in der Liste fasst man sich kurz und in der zweiten Version, wenn ich überarbeite, ab dann rauschen auch die Wälder. Die Szenerie kommt bei mir immer erst, wenn ich überarbeite.
Ja.
Weil ich manchmal auch einfach den Krimi, dann weiß ich, wie es zu Ende geht, dann will ich ihn selber auch fertig geschrieben haben.
Ja, ja.
Und merke in der zweiten Version dann halt, den Charakter muss ich weiter ausbauen. Und der geheimnisvolle Spaziergang. Da muss ich noch viel mehr drüber schreiben, was sie denn da erleben. Also der dritte ist jetzt bei 267 Seiten und wird am Schluss dann aber auch wie dieser bei 320 ungefähr landen, weil noch eine Menge Szenerie dazu
kommt.
Ja.
Wie lange schreibst du immer an einem Buch?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich kann das gar nicht in Stunden bemessen. Also am ersten habe ich mich dusselig geschrieben, weil ich Learning by Doing quasi. Man muss ja auch vom Journalismus erstmal weg, wo man die kurze Form schreibt, in die lange Form reinfinden.
Ja. Ja.
Der zweite hat sich ganz schnell runtergeschrieben, weil der Fall hat mich selber so fasziniert, dass ich ihn auch stelle. Ich wollte schnell wissen, was passiert ist.
Ja.
Da hat auch die Überarbeitung dann nicht mehr ganz so lange gedauert wie beim ersten. Also beim ersten habe ich mich im Schreibprozess relativ gequält, es auch zu lernen.
Ja.
Wie man einen Roman schreibt, weil ich wollte auch, ich leide unter Perfektionismus.
Okay.
Ja. Ja, und was eben unter anderem auch dazu führt, dass dieser Krimi jetzt ja fast ausschließlich gute Kritiken gekriegt hat. Mein Perfektionismus hat sich offensichtlich positiv
ausgewirkt. Ja, das heißt, du hast dich auch erstmal so ein bisschen reinarbeiten müssen, wie man eigentlich,
Belletristisches Schreiben, weil wenn du 30 Jahre lang die kurze Form schreibst und nicht immer kurz fassen musst, dann ist das total schwierig, die lange belletristische Form erstmal zu erlernen.
Ja, klar, ja.
Ja.
Hast du eine bestimmte Schreibposition, also dass du irgendwie, weiß ich nicht, brauchst du irgendwie jetzt einen Kaffee zum Schreiben oder irgendwie Kekse? Oder?
Also, ich schreibe eigentlich ganz unterschiedlich, aber ich habe den ersten quasi viel im Schneidersitz hockend auf dem Fußboden oder auf meinem Massagensessel geschrieben.
Ah, ja.
Aber festgestellt, dass das tatsächlich auch eine sehr ungesunde Position ist. Im Moment schreibe ich eben abwechslungsreich. Das hat mir auch der Physiotherapeut durchaus empfohlen. Ne? Weil ich auch im Zuge dieses Burnouts eben auch festgestellt habe, wie verspannt ich bin.
Ja.
Und mein Physiotherapeut schimpft mit mir, wenn ich immer in der gleichen Position schreibe.
Ja.
Und darum schreibe ich unterschiedlich. Ich habe früher mit sehr viel Kaffee geschrieben. im Moment ist es, alleine schon aus gesundheitlichen Gründen schreibe ich dann auch mehr mit Kaffee und Tee, mehr mit Wasser und Tee.
Ja.
Und es ist halt ganz unterschiedlich. Und ich kann auch nur schreiben, wenn es mich überkommt.
Ja.
Also die Autoren, also die Berufsschriftsteller, die wirklich sich hinsetzen und jeden Tag ihr Pensum schreiben, teilweise bewundere ich sie, aber so bin ich nicht. Ich bin eine Impulsschreiberin. Und da kann es tatsächlich schon mal passieren, dass ich dann in einer Nacht 30 Seiten schreibe. Und am nächsten Tag die lese und denke, wow, die ist ja gut.
Ja.
Und es kann sein, dass ich sage, heute will ich 10 Seiten schreiben oder 5. Und die am nächsten Tag lese und sage, wer hat das denn geschrieben?
Okay.
Also, ist bei mir ganz stark auch eine Tagesformsache, so wenn einen die Muse küsst. Ne?
Ja, klar. Ja.
Und das ist da sind Autoren aber ganz unterschiedlich. Es gibt auch viele Schreiber, die können das einfach zu sagen, ich setze mich morgens hin und schreibe meine so und so viele Zeichen, die ich mir vorgenommen habe. Das sind dann eben aber auch fast immer die mit Gerüst arbeiten, die schon einen fertigen Plot haben.
Ja.
Also meine Art zu schreiben ist, denke ich, wäre nicht geeignet gewesen für eine Schriftstellerkarriere, bei der man ein gesunder Mensch bleibt, weil ich schreibe mich dann auch in einen Wahn rein, der dann auch mal bis 5 Uhr morgens dauert.
Ja,
und habe aber auch festgestellt, dass mein Hauptberuf als Magazinjournalistin mir genauso viel Spaß macht.
Okay.
Was eine schöne Erkenntnis war, weil dadurch muss ich nicht bedauern, früher schon Buchautorin geworden zu sein. Mir macht tatsächlich beides gleich viel Spaß.
Ja, super. Möchtest du auf lange Sicht möchtest du auf lange Sicht komplett auf Autorin wechseln oder möchtest du beides weiter?
Nein, also beides. Ist gut.
Okay.
Ja. Also Buchautorin ist schön und ich war zum Beispiel letztes Jahr bei der Frankfurter Buchmesse und konnte am Stand der Mörderischen Schwestern tatsächlich eine Lesung abhalten.
Ja.
Und habe mein Buch da an 3 verschiedenen Ständen gefunden.
Ja.
Das sind Momente, da fühlt man sich dann plötzlich so richtig als Buchautor.
Das glaube ich, ja.
Das war richtig toll.
Ja.
Ne?
Ja.
Oder wenn man zum Beispiel eben angesprochen wird in ganz ungewöhnlichen Situationen. Also ich war im März im Krankenhaus, um mir den Bauch untersuchen zu lassen, weil ich im Zuge dieses Burnouts eben so stark Bauchbeschwerden hatte. Fürchtete schlimmste Dinge. ging da abends noch eine rauchen im Raucherpavillon vor dem Krankenhaus. Ich war ja beweglich, ich hatte mich selbst eingeliefert.
Ja.
Und traf da auf eine Frau. Und die fragte, wo kommen Sie denn her, Wedemark? Oh ja, ich auch. Und dann stellten wir uns mit Nachnamen vor. Und dann guckte die mich an und Bettina Reimann, Allerwald?
Ja.
Ich so, ja. Ah, dass ich das Buch nicht mit habe, dann hätten Sie mir das signieren können.
Ja.
Und das sind dann so die Momente, wo man sagt, huch, ja, ich stehe mit einer fremden Frau, die nicht so schwerwiegend im Krankenhaus war.
Ja.
Wir rauchen noch eine und kommen vom Mittag.
Ja.
Ja. Und dann stellt sich raus, die hört noch meinen Namen, hört Wedemark, guckt mich an und fängt an vom Buch zu reden.
Ja.
Das passiert als Journalistin eher nicht so oft, weil dann auch die Augen der Frau plötzlich so strahlen.
Ja, ja, ja.
Das ist ja cool, dass ich sie kennengelernt habe.
Ja, ja.
Ja. An sich ist aber auf der Straße erkannt werden und prominent werden etwas, was ich tun nicht vermeide.
Okay.
Ja, weil wenn man sich vorstellt, so die großen Autoren, die sich dann auch schon mal ein paar Mal ins Fernsehen gesetzt haben, die wirklich auf der Straße erkannt werden, dafür bin ich eher die Frau hinter der Kamera.
Okay.
Also von Fremden auf der Straße erkannt werden, wäre nicht schuldig.
Okay, okay. Ja. Ja, dann halten wir also fest. 12.07. ist das Release-Date vom Spargelgeheimnis. Genau. Und die Lesung ist am 13. Genau. In Eze, wo war es nochmal? In Eze?
In der Eze, in der Fahrscheune. Ab 19 Uhr.
Ja.
Ab 18 Uhr ist die Fahrscheune aber schon geöffnet. Da gibt es schon Catering, ganz lecker vom Fahrscheune, weil. Es ist auch eine Benefits-Lesung zugunsten der Fahrscheune, auf jeden Fall. Und darum hoffe ich natürlich, dass viel Verzehr zugunsten der Fahrscheune schon vorher und in der Pause stattfindet.
Ja. Braucht man Tickets?
Das liegt mir am Herzen, das Projekt.
Ja, braucht man Tickets oder kann man so?
Nee, man kann tatsächlich einfach kommen.
Okay, okay, alles klar.
Da letztes Jahr aber tatsächlich ausgebucht war, und letztes Jahr war so mit 50 Leuten gerechnet worden, es waren 70.
Aha.
Es mussten noch Tische und Stühle geholt werden.
Ja.
Darum sollte man vielleicht doch tatsächlich rechtzeitig kommen.
Okay, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, und ich danke dir für das Interview.
Ja, sehr gerne.
Ganz gut, das Interview, Dave. Ja.